Weißt du auch, woran das liegt? Das liegt daran, ich habe mir irgendwann mal so ein Buch, habe ich gefunden, bei so einer Verschenkungskiste, gibt es ja hier in Marburg ganz oft, dann kann man ganz viele Bücher mitnehmen. Da gab es ein Buch, Schwein gehabt. Und zum Beispiel Schwein gehabt zu haben, also der Sprichwort Schwein gehabt, bedeutet, dass man früher ein Schwein gehabt hat, also wenn man tatsächlich ein physisches Schwein hatte, um über den Winter zu kommen.
Um es dann zu verspeisen.
Um es dann zu verspeisen. Dann kann man nämlich sagen, ah, ich bin ein glücklicher Mensch, ich lebe nämlich noch, ich habe ein Schwein gehabt. Und heutzutage sagt man halt, keine Ahnung, wenn man noch irgendwie schnell die U-Bahn erwischt, ah, da hast du aber Schwein gehabt, dass du nicht auf die nächste warten musstest. Genauso wie der Spießbürger tatsächlich einen Spieß hatte, das waren die Bürger, die sich vor die Stadt gestellt haben mit dem Spieß, um die Stadt zu verteidigen. Was halt heute eher halt die Vorstellung.
Bürgerwehr
Genau,
quasi.
genau. Passt eigentlich.
Ja, gibt's ja jetzt auch wieder. Bürgerwehr ist auch wieder am Kommen.
Ja, das ist halt das Interessante an diesen Sprichwörtern. Genauso ein Zahn zulegen verweist auf die beim Kochen. Da war das auf so Zähnen aufgelegt. Und wenn du einen Zahn zugelegt hast, dann hast du den Kochtopf weiter nach unten gehangen. Und dann hat es schneller gekocht.
Ah, Tobi
Aber
erklärt Sprichwörter.
ja, und also diese Sprichwörter, wo ich die Erklärung für weiß, die kann ich auch. Aber bei den meisten Sprichwörtern weiß man ja die Erklärung nicht mehr und dann fällt mir das immer so schwer.
Es fällt mir auch schwer, eine Erklärung für die meisten Sprichwörter zu finden.
Weil es auch so absurd ist, so, der soll hingehen, wo der Pfeffer wächst. Ist das irgendwie so eine alte
Na, wobei,
Sprichwort
wo der.
wie der Pfeffer wächst, das ist irgendwo anders,
Ja, ich glaube schon.
weil
Doch, der.
man tauscht Salz gegen Pfeffer, ferne
Ja,
Länder.
wahrscheinlich, ja.
Ja.
Denke ich schon. Also da, wo der Pfeffer wächst, damit, wo man nichts zu tun hat, quasi.
Ja.
Hallo und herzlich willkommen zum Pixel-Diskurs-Podcast Episode. Welche Episode haben wir?
20.
Yay, 20! Jede Woche Sonntag hört ihr uns auf pixeldiskurs.de, iTunes und sämtlichen Podcast-Services. Mein Name ist Stefan Simond. Und mir gegenüber sitzt
Tobias Klöß.
Hi, Tobi. Das Thema der Woche heute ist Walking Simulator.
Oh nö.
Du wolltest das eigentlich nicht, ne?
Ich wollte das eigentlich nicht. Du musstest mich erst überreden, weil. Ganz ehrlich, Walking Simulator, das klingt schon so nach, oh Gott, was ist das denn? Das klingt so wie wie heißt das? Bauer Simulator, Traktor Simulator, alles was so Simulator-Spiele
Weißt du
angeht.
überhaupt, was Walking Simulator sind?
Ja, weiß ich weiß das natürlich, aber im ersten, also trotz dass ich das weiß, verbinde ich mit diesem Begriff einfach eine Art und Weise an Spiele und an diese Spiele, die man unter diesen Begriff fasst, heranzugehen, der mich schon innerlich ankratzt,
Und deshalb werden wir die Frage stellen, ist das Thema der Woche Walking Simulator? Wie werden wir den Begriff wieder los?
Genau, ab da hattest du mich nämlich dann. Da habe ich gesagt, okay, das machen wir.
Und ich habe auch, soll ich dir erzählen, also von meinen Spielerfahrungen der vergangenen Woche?
Ja.
Ich habe nämlich Everybody's Gone to the Rapture fertig, was natürlich coincidentally ein Walking Simulator ist. Oder man als gemeinhin als solches versteht. Wir mögen den Begriff ja nicht. Immer wenn wir den
Nee.
Begriff jetzt verwenden, ist er in Anführungszeichen. Aber das sehen die Leute ja jetzt nicht, die Anführungszeichen. Walking Simulator.
Ich finde das immer so einen Ton machen auf der Ukulele.
Und Everybody's Gone to the Rapture von The Chinese Room habe ich nun fertig gespielt. Es ist ja auch bei PS Plus im Moment. Insofern kommt vielleicht meine Empfehlung für dieses Spiel gerade zur rechten Zeit. Ich möchte es nämlich sehr empfehlen. Es geht darum, dass man durch ein kleines fiktives Dorf namens Yorton, ich glaube im Süden von England, läuft. Ja, und klar, wie ist schon so, wie der Walking Simulator nahelegt, eine sehr reduzierte Interaktion. Man kann Türen öffnen, man hört sich Radiobotschaften an, die aufgezeichnet wurden, irgendwelche Telefonate von den Einwohnern. Aber der Kniff ist daran, alle sind weg. Everybody's gone to the Rapture. Man ist in einem komplett leeren Dorf. Man läuft durch die Straßen, man betritt die Häuser Und dort überall begegnen einem, wie soll man sagen, so Reminiszenzen vergangener Ereignisse und Gespräche. Repräsentiert durch so eine Art flüssiges Licht. Also da ist so eine Lichtkugel, die gleitet immer so durch die Straßen und dann auch so zu irgendwelchen Orten hin. Und wenn du ihr folgst, dann kannst du da über so eine kleine Bewegung mit dem Controller, bekommt man so einen kurzen Blick in die Vergangenheit, wo dann Figuren, die nur ganz abstrakt dargestellt sind, sich unterhalten und ihre Konflikte austragen. Und so langsam entwickelt sich dann eine Geschichte rund um die Frage, was ist passiert? Warum sind alle weg? Warum wurde das Dorf kurz bevor alle verschwunden sind, noch unter Quarantäne gestellt? Das ist sozusagen der große Hauptplot. Und die ganzen, und dann gibt es noch jede Menge Nebengeschichten. Also super viele Figuren, die involviert sind, die man auch, und das ist halt so ein bisschen auch schwierig, die man anhand der Stimmen nur unterscheiden kann. Das ist ein bisschen schwierig. Also ich hatte teilweise das Problem, da du die Figuren ja nicht siehst, habe ich erstmal bis zur Hälfte der Konversation gebraucht, um überhaupt rauszufinden, wer da jetzt mit wem spricht. Mhm. Weil dann sprechen die halt auch irgendwie in relativ flottem britischem Dialekt.
Ach, ja, schön.
Und das ist erstmal, also ich habe nicht so super viel von diesen ganzen zwischenmenschlichen Gegebenheiten verstanden bei meinem ersten Spieldurchgang. Im Moment bin ich aber auf dem Weg zur Platin-Trophäe.
Ja, kurze Zwischenfrage, auf Deutsch gibt es das also nicht?
Oh, das weiß ich gar nicht, ob es das auf
Deutsch
gibt.
Also weil du jetzt meintest, ist es ein bisschen schwierig zu verstehen mit dem, also nicht Schulenglisch, wie man es gewöhnt ist.
Das weiß ich nicht, ob es das auf Deutsch gibt. Everybody's gone to the rapture. Buddies gone to the rapture. Deutsch. Ich hab's halt, ich spiele automatisch alles auf Englisch. Aber doch, ja genau, gibt's hier Deutsch, Englisch, Französisch, Spanisch, Italienisch, Russisch, Polnisch.
Ja, okay.
Also kann man auch auf Deutsch spielen, kann man auch mit Untertiteln machen, dann ist das alles auch nochmal ein bisschen einfacher.
Mhm.
Und dann sieht man vor allem auch direkt, wer spricht. Aber das, ich mag das nicht. Ich mag das ja auch. Die Verwirrung gehört für mich dann auch einfach so ein bisschen dazu.
Mhm.
Und das Schöne daran ist, die Stimmung, die da vorherrscht, diese Atmosphäre, die Leere der Gegend, die Lichtstimmung auch, das sieht alles super authentisch aus, super echt einfach. Ja? Ich glaube, ich habe selten so eine authentisch nachgebildete Gegend gesehen. Weil es gibt halt auch nichts, es gibt nichts irgendwie, was da jetzt irgendwie, abgesehen von diesem ganzen Lichtkram, von diesem flüssigen Licht, was da rumfliegt, was irgendwie übernatürlich wäre oder ne, mit dieser Illusion brechen würde. Sondern du gehst in eine Kneipe, die ist leer, teilweise brennen noch Zigarettenstummel in den Aschenbechern. So schlagartig ist das passiert. Und es ist einfach niemand da. Und es ist ein wahnsinniges Gefühl. Die Komposition, der Soundtrack ist der absolute Hammer.
Mhm.
Also gehört zum Besten, was ich an Kompositionen für Games je gehört habe. Also ein Score dann, kein Soundtrack. Und insgesamt habe ich schon relativ lange gebraucht, weil ich mich auch viel verlaufen habe. Das ist auch so eine interessante Entscheidung. Du kannst von Anfang an überall hin. Und es ist eine sehr große Gegend, sehr weitläufig. Und die Spielfigur bewegt sich auch nur sehr, sehr langsam. Und geht halt einfach nur im ganz normalen Schritt und Gehtempo. Man kann dann irgendwie, auch skurrile Mechanik, wenn man R2 gedrückt hält, kann man sozusagen langsam an Geschwindigkeit aufnehmen. Ein bisschen verrückt, warum sollte man nicht einfach auch so irgendwie kurz joggen können oder sowas? Und man ist quasi dann so, nimmt dann so langsam an Geschwindigkeit auf und dann, wenn man dann wieder den Dings los ist, ist man wieder langsam.
So. Also ich hätte jetzt erst gesagt, naja, macht ja Sinn, also du fängst ja auch nicht an, direkt loszurennen, aber du kannst ja durchaus auch sprinten. Ja.
Aber es ist absichtlich sehr langsam.
Ja.
Und es nagelt dich auch oft darauf fest, gerade wenn irgendwelche Story-Sequenzen stattfinden, dann bist du gezwungen, ganz, ganz langsam zu gehen. Also es geht wirklich darum.
Finde ich aber eigentlich nicht schlimm. Also ich hatte das mal gesehen, als du das gepostet hast. Auf Facebook hat es ja so einen kurzen Ausschnitt mal gezeigt. Ich habe es ja sonst noch gar nicht gesehen. Und ich glaube, es wäre auch irgendwie gegengebürstet, wenn man da jetzt durchrennen, also wenn man so einen Rennmodus tatsächlich hätte. Ich glaube, es ist ganz gut, dass es dich zwingt, langsam zu gehen.
Das stimmt schon. Allerdings ist der Nachteil halt, Und ich verstehe noch nicht so ganz. Also einerseits finde ich es toll, dass man von Anfang an überall hingehen kann. Das Problem ist aber, man muss gewisse Dinge aber trotzdem tun, um dann die Story abschließen zu können. Ich war deshalb in der Situation, dass ich irgendwann super verwirrt war, weil ich nicht wusste, wo geht's jetzt überhaupt weiter? Die Lichtkugel war irgendwie ein bisschen konfus, ja, weil ich irgendwie durch mehrere Abschnitte gegangen bin, ohne sie irgendwie abzuschließen, weil ich nicht wusste, dass ich sie nicht abgeschlossen habe. Du siehst halt auch nicht, wo der nächste Abschnitt beginnt erstmal, sondern du gehst dann einfach irgendwie die Straße lang und auf einmal ändert sich dann das Licht und dann weißt du so, okay, jetzt bin ich in einem anderen Abschnitt. Und es braucht schon viel Geduld. Und dann entfaltet sich aber da so eine Geschichte drumherum, die sehr komplex ist, die mehrere Zeitebenen überlagert, unheimlich viele Figuren, die alle irgendwie was, die sehr, sehr authentisch gesprochen sind. Wunderschöne Vertonung der Figuren. Ganz glaubwürdige menschliche Geschichten. Und obendrauf eben noch dieses ganze, diese, ich würde fast schon sagen, so metaphysische Fragen nach irgendwie, also der Angst vor dem Tod, dem Verschwinden und sowas, der Sinn unserer Existenz, solche Sachen, große Fragen. Everybody's Gone to the Rapture. Kann ich nur schwer empfehlen. 5 out of 7. Was hast du gespielt?
Ich habe im weitesten Sinne eigentlich gerade 2 Sachen diese Woche gespielt. Ich war ja unglaublich viel beschäftigt mit meinem Umzug. Bin also eigentlich
kaum... Umzugssimulator.
Genau, den Umzugssimulator. Nee, ich habe eigentlich... habe ich hauptsächlich Deponia nochmal weitergespielt und ich habe eine Runde Assassin's Creed gespielt. Da war nicht so viel von der Story. Also ich würde...
Ist jetzt Syndicate oder welches?
Unity immer noch. Okay. Immer noch. Ja, ich spiele da gerade so ein bisschen mit diesem ganzen Zeug rum, was... du immer verfemst und sagst, oh, diese ganzen Federn und diese ganzen Sachen und diese ganzen Kisten. Ich finde es eigentlich gerade ganz angenehm.
Klar, kann man einfach mal so ein bisschen auch so ein Collect-a-thon, ja. Es hat auch was für sich. So ja. Ist es nicht. Ich mache sowas ja auch, ja.
Genau, und zu Deponia, das war eigentlich ganz lustig, weil, wie gesagt, ich bin umgezogen und ich hab die ganze Zeit irgendwie, habe ich Müll runtergetragen und Kisten und so. Und irgendwann habe ich mich sowohl in dem Spiel, wo ja auch irgendwie alles voller Müll ist und alles irgendwie so hingeklatscht, habe ich mich gleichzeitig so gefühlt in meiner realen Umgebung. Das war irgendwie so ein, also nicht gewollter Paralleleffekt. Ja, ich bin ein bisschen weitergekommen bei Deponia. Ich glaube, mehr muss ich eigentlich nicht dazu sagen, außer der Schwierigkeitsgrad wird nicht leichter, sondern schwieriger.
So wie das sein sollte.
Genau, und es bleibt halt weiterhin knackig. Und ja, ich glaube, ich erzähle einfach, wenn ich damit durch bin.
Genau. Ich glaube auch, dass das ganz gut ist, wenn wir kurze Impressionen so am Anfang des Podcasts sind ganz cool, aber ich glaube dann, so bei Everybody's Gone to the Rapture war, habe ich es ja auch so gemacht. Letzte Woche ganz kurz angerissen und dann, wenn man durch ist, kann man auch mal so eine kurze Rezension jetzt abliefern. Aber, ja, Tobi. Die Pixel-Diskurs Presseschau.
Ist so ein Ohrwurm.
Ja, das ist der Sinn von so einem Jingle, ne? Wir, liebe Zuhörerinnen und Zuhörer, liefern für euch einen Service. Und zwar schauen wir jeden Sonntag in die Geschichten der vergangenen Woche, schauen uns an, was Interessantes passiert ist oder vielleicht auch weniger Interessantes und bringen das mit in den Podcast. Wir lesen für euch. Nummer 1. The true story of a Pokémon game turns you into a murderer. Von Rich McCormick. Polygon.com. Das ist eine schöne Geschichte. Nämlich so eine Creepypasta. Kennst du diese Creepypasta-Geschichten? Was? Diese Creepypasta-Mythen, so Online-Mythen, die sich verbreiten, die so ein bisschen gruselig sind?
Ja, zum Beispiel das bei Pokémon. Ist das das? Mit dieser Musik? Auf dem Friedhof?
Ja, also entweder... Also es geht in die Richtung.
Stimmt, da hatten glaube ich, ein paar Kinder epileptische Äpfel.
Anfälle.
Anfälle.
Epileptische Äpfel. Das war aber das war bei der Serie.
Ja.
Und das war auch kein Creepypasta-Mythos, sondern das war tatsächlich der Fall. Jetzt, was ich jetzt mitgebracht habe von Polygon.com, Rich McCormick, dabei geht es um Pokémon Black. Eine spezielle Cartridge. Ich glaube, Pokémon Black gibt es in Japan, glaube ich, wirklich. Ich bin mir da jetzt nicht ganz sicher. Auf jeden Fall diese Pokémon Black Cartridge existiert angeblich nur ein einziges Mal. Ein einziges Exemplar.
Was?
Sieht genauso aus, ist eigentlich genauso wie die rote oder die blaue Edition.
Ist das ein Fehldruck oder was?
Aber, ja, stick with me here. Aber die Cartridge ist komplett schwarz. Ja, und es ist nur, es ist nur der Pokémon-Schriftzug drauf. Ich glaube, es steht auch kein Black drauf. Und zwar spielt es sich genauso wie die rote oder die blaue Edition, die wir kennen und in unser Herz geschlossen haben. Aber es gibt ein viertes Starter-Pokémon. Und zwar Ghost. Und Ghost kann nur eine einzige Attacke. Fluch. Fluch ist die einzige Attacke, die man anwenden kann, wenn man Ghost wählt. Und das bewirkt, dass die Pokémon des gegnerischen Trainers verschwinden. Also, der Screen wird einfach kurz schwarz, flackert und wenn es wieder hell wird, ist das Pokémon weg. Und es fehlt auch der oben hat man ja so eine Anzeige mit den Pokébällen neben dem Trainer und dann ist der Pokéball aber auch weg. Also das Pokémon ist nicht K.O., sondern ist weg. Und anschließend verschwindet auch der Trainer, weil man dann Fluch auf ihn anwendet. Auf der Map bleibt nur ein Grabstein zurück. Das Ende des Spiels, so heißt es.
Stefan, Halloween ist schon vorbei.
Am Ende des Spiels ist der Avatar ganz alt und bewegt sich nur in halber Geschwindigkeit.
Ich denke, du bist ein Grabstein.
Nein, der gegnerische Trainer.
Ach so.
Am Ende dann, wenn man es durch hat, hat man ja quasi alle Trainer besiegt.
Ja.
Der Avatar ist alt, er bewegt sich nur in halber Geschwindigkeit. Und Ghost ist verschwunden. Man hat keine Pokémon mehr. Der Avatar läuft zurück zu dem Haus, an dem alles begann. Und kommt dabei an allen Grabsteinen der nunmehr toten Welt vorbei. Als er im heimischen Haus ankommt, erscheinen alle verfluchten Pokémon und Trainer, die er auf seiner Reise verflucht hat. Und Ghost. Dieses Mal als gegnerisches Pokémon. Ghost wendet Fluch an. Und der Avatar kann nichts anderes tun als strugglen, ja, also als dem zu versuchen zu widerstehen, aber es gelingt nicht. Ghost verflucht den Avatar. Der Screen wird schwarz. Bei einem Neustart ist der Spielstand verschwunden.
Oh Gott. Ja gut, kann man ja aber dann nicht mehr nachprüfen. Achso, der Spielstand ist nur verschwunden, aber man könnte es nochmal neu starten.
Ich glaube schon, ja.
Aber ist ja nur ein Gerücht.
Es ist ein Gerücht, ein Creepypasta-Mythos. Ich habe dann noch ein bisschen weiter recherchiert und mir noch weitere so Creepypasta-Mythen angeschaut. Und dann habe ich vor allem noch ein Zitat mitgebracht. Diese anderen Mythen, die erzähle ich jetzt nicht, die sind auch nicht aktuell. Aber ich fand diesen Artikel, der ist super schön geschrieben von Rich McCormick. Und das abschließende Zitat fand ich sehr eindrucksvoll, weil es nämlich erklärt, was das Gruselige daran ist. Ja? Mhm. Zitat. It's unsettling because for so many people playing today, Pokémon Red and Blue are untouchable. Both games are as much products of the collective youths of modern video game players as our first bikes or our first plush toy. If something messes with these permanent fixtures of memory, tweaks them and turns them into something insidious and dark and maybe even evil, then what else is safe? What if Ghost was haunting our games, hiding in the long grass as we played long into the night, waiting to take us to the empty, dead world of Pokémon Black? Stark, oder? Als ich das gelesen habe, ist mir ein bisschen so eine Gänsehaut auch ein bisschen. Ich fand das schön. Okay. Nummer 2. Stimmung brechen.
Ich habe aber auch gerade nochmal nachgeguckt.
Die Halloween-Episode.
Ich habe aber auch nochmal nachgeguckt gerade und habe ein Bild gefunden von diesem Ghost. Und zwar, also den Sprite kenne ich nämlich. Das ist der Sprite von den Geistern, die man findet, wenn man in diesem Turm unterwegs ist. Da ist auch ein Grab daneben in Pokémon Rot. Und da triffst du nämlich die ganze Zeit auf Geister und du musst irgendein Item dann besorgen und dann wird der Geist nämlich dann zu Nebulak und dann kann man die, glaube ich, auch fangen. Es kann sein, dass das daherkommt. Aber...
Sorry, ich wollte noch ein bisschen Halloween-Stimmung vielleicht mitbringen.
Aber Halloween ist doch schon rum.
Ich mag Halloween ja auch überhaupt nicht.
Das hätten wir letzte Woche machen müssen.
Okay, Tobi, Nummer 2. Was hast du dabei?
Ja, und zwar eine Sache, worauf ich auch schon, was heißt länger warte, aber auf die ich mich auf jeden Fall freue, ist das Final Fantasy VII Remake.
Aha.
Ja. Du nicht?
Nö, also, also ich glaube, das wird sicherlich okay, aber es wird kein besonders eindrucksvolles Spiel, glaube ich. Das wird dann ja in 3 großen Episoden irgendwie erzählt ja. Und das wird dann so, ja, wird wahrscheinlich ein ganz okayes Final Fantasy, denke ich.
Naja, ich habe mir halt mal den Trailer angeguckt, beziehungsweise so einen Vergleich, weil da hast du immer die alten Szenen gesehen und die neuen Szenen und ich fand es schon ganz schön, dass man die Szenen, wo man vorher diese kantige Pixelgrafik hatte, dass du dann jetzt so eine schöne Zwischensequenz, also ich glaube auch, es wird wahrscheinlich einfach relativ viel sein, dass man neue Zwischensequenzen hat. Aber die eigentliche News ist...
Nein, das ganze Spiel wird verändert, glaube ich. Ich glaube, es ist eher so, dass das Spiel ganz stark verändert wird.
Ja, das Spiel wird auch verändert.
Und ich glaube...
Aber ich meine von dem eigentlichen... Also das wirklich, wirklich, wie sagt man?
Also ich habe jedenfalls Vertrauen in Square Enix verloren.
Also ja, das ganze Spiel wird geändert. Ich habe gesehen, dass auch das Kampfmodus-Geschichte ist eher angelegt als das neue Final Fantasy, an so ein actionreiches draufgeprügele. Aber ich finde das, wie gesagt, nicht schlimm. Aber die Story als solches wird sich ja nicht verändern.
Na, ja, also ich...
Also ich habe halt Bild-zu-Bild Vergleiche von dem Trailer gesehen. Also das Spiel wird halt in dem Sinn nichts wesentlich Neues.
Ich bin halt immer so ein bisschen skeptisch, weil ich habe mich häufiger schon auf ein Final Fantasy gefreut und bin dann schwer enttäuscht worden. Und deshalb habe ich jetzt so diese Haltung. Ich fand diese Ankündigung total krass. Auf der Konferenz gab es ja auch so Reaction-Videos, ja, wo Leute einfach geweint haben, einfach in Tränen ausgebrochen sind, weil dieses Spiel ihnen so wichtig ist. Ja. Ich habe jetzt keine so starke Beziehung zu Final Fantasy VII, aber ich verstehe das durchaus. Ja? Und schätze das auch sehr, dass sie das machen. Aber ich glaube einfach, Square Enix hat so ein bisschen den Bezug zu dem verloren, was Final Fantasy ursprünglich ausgemacht hat. Deshalb will ich noch nicht in Jubel ausbrechen, sondern wir werden dann sehen, wenn es rauskommt. So, ich habe da eine sehr entspannte.
Ja, und zwar...
Die News.
Genau, die News dazu ist nämlich zum Sehen, wenn es rauskommt, ist, dass man noch keinen Release-Termin hat, weil nämlich erstmal Kingdom Hearts 3 fertiggestellt werden soll. Und
ja, da arbeitet so wahrscheinlich auch noch keiner dran. Da hat irgendwie so ein Praktikant, der hat dann, hier, mach mal so ein kleines Render-Video, das zeigen wir bei der E3. Und dann, das war's. Ach, wir müssen ja noch Kingdom Hearts 3 machen, fällt ihnen dann irgendwann ein.
Ja, aber Tetsuya Nomura hat sich angekündigt für die Monaco Anime Game International Conference 2017 und da wird es dann neue Informationen zum Release-Datum von Final Fantasy VII, dem Remastered oder Remake oder wie auch immer.
Episode 1 2018. Ja, denke ich mal.
Ja, kann sein. Also erstmal ist es wichtig, dass Final Fantasy XV überhaupt auch mal rauskommt, ist ja auch schon angekündigt.
Das ist aber doch jetzt irgendwie die Tage, ne? Jetzt, glaube ich, irgendwie Mitte November.
Ja, Mitte November. Ich muss mich auch schwer davor hüten, mir das zu besorgen, weil erstens habe ich kein Geld und ich muss meine Masterarbeit schreiben. Aber egal, wir sind gespannt auf den Final Fantasy VII Remake. Ich habe nämlich auch Angst, das ist meine Angst auf der anderen Seite, dass sie es dann total verkloppen und dann ist es nur so, oh, hier Final Fantasy VII, kauf das und dann sitzt du da und denkst dir, ach du Schande, was habt ihr denn gemacht? Okay, Nummer 3.
Nintendo denies Wii U production is ending this week. Von Brian Ashcraft. Kotaku.com. Die japanische Zeitung Nikkei hat letzte Woche nämlich berichtet, also jetzt in der vergangenen Woche, dass die Produktion der Wii U im Laufe der Woche eingestellt würde. Also keine neuen Einheiten der Wii U produziert werden sollen.
Wii U.
Die Meldung hat sich dann in allen denkbaren Kanälen verbreitet. Ja. Und jetzt ist es aber so, dass Nintendo bestreitet, dass das Ende, also bestreitet, dass der Produktionszyklus endet. Es befänden sich nach wie vor Wii U-Konsolen als auch Wii U-Titel in Entwicklung und da besteht keine Absicht, das jetzt irgendwie einzustellen. Das Problem ist allerdings, dass Nikkei, diese japanische Zeitung, zuvor schon mal, also es ist schon mal vorkam, dass die Insider-Informationen geleakt haben, die dann von Nintendo dementiert wurden und im Nachhinein sich aber als trotzdem korrekt herausgestellt haben, zum Beispiel der Release des 3DS XL. Also es ist nicht ganz sicher, was man davon jetzt halten soll. Mich hätte es jetzt nicht überrascht. Die Wii U hat keine starke Position auf dem Markt. Ja. Ich glaube, da passiert auch nicht mehr viel. Ich merke auch so richtig, wir haben ja im Game Lab steht ja eine Wii U und ich habe da irgendwie überhaupt kein Bedürfnis, mich daran irgendwie zu ergötzen oder da irgendwas großartig zu spielen. Mal eine Runde Mario Kart, so ja, funktioniert wie immer, aber sonst fasziniert mich das einfach nicht. Und ich glaube, vielen Leuten geht's ähnlich. Und bleibt abzuwarten, es könnte durchaus sein, dass Nintendo in naher Zukunft sagt, die Wii U ist platt.
Ja.
Ja, ist das halt so.
Ja, also mich reizt es halt auch nicht. Also ich habe die Wii U damals gesehen und ich glaube, ein Freund von mir in Berlin hat so eine. Aber, nee. Also ich habe mal so ein Let's Play gesehen, wie man so Mario Chase spielen kann. Das war irgendwie ganz nett, aber das ist keine Konsole, die ich mir kaufen würde. Und ich glaube, die paar Familien, die sich das als Familienkonsole in den heimischen Wohnzimmerschrank gestellt haben, die sind jetzt auch abgefrühstückt. Und also es kommt ja dann auch auf Dauer auch die Switch.
Im März 2017, ja.
Ja.
Oder die wenigen Leute, die richtig enttäuscht wurden, die sich nämlich die Wii U gekauft haben, weil sie dachten, es kommen mehr Spiele wie Bayonetta 2, was ja exklusiv für die Wii U erschienen ist. Und dann festgestellt haben, da kommt überhaupt nichts. Nummer 4.
4. Was hast du noch?
Achso, du hast nichts mehr.
Ich habe nichts mehr, nee.
Ja,
es war total beschäftigt.
Also nicht nur das ist klar, du bist auch beschäftigt gewesen mit deinem Umzug, aber es war auch jetzt nicht so eine super ereignisreiche Woche, deshalb habe ich nur noch eine Kurzmeldung.
Ja, reicht ja auch.
Die 16. Ausgabe des Game Studies Journals ist online erschienen, schreibt Jasper Juhl oder Jesper Juhl oder wie auch immer man ihn nennt. Ja, einer der ganz, ganz großen Games-Wissenschaftler, die eigentlich, also das ist so eine Person, die man eigentlich immer zitiert. Grundsätzlich schon mal. Da auf der Fensterbank hier liegt das Buch von ihm, Half Real. Und zwar auf gamestudies.org/1601 sind die 6 Artikel erschienen des neuen Game Studies Journals mit einem Aufmacher von Aspen Arseth, auch jemand, den man eigentlich immer grundsätzlich zitiert, von dem der Begriff der ergodischen Literatur stammt, der darüber schreibt, Zitat, The Battle for Open Access Publishing and How It Affects You. Wii U. Genau, schaut euch das an, wenn ihr Interesse daran habt. Es gibt überhaupt, habe ich jetzt gar nicht gesagt, alle Links zu den Artikeln, die wir vorstellen, immer
Stefan.
In den Shownotes. Bitte?
Ja. Ich habe so eine halbe News und zwar eine
halbe.
Eigentlich müssen wir uns
jetzt. Nummer 4,5.
Nee, es ist keine News, weil, also ich finde, wir sollten es noch kurz erwähnen, weil wir sind ja auch jetzt in den News. Also quasi in einem Artikel woanders aufgetaucht. Und ich finde, wir müssten uns eigentlich noch für mich war es ein Ritterschlag. Müssten wir uns eigentlich noch an dieser Stelle bedanken oder es zumindest erwähnen. Und ich fand auch den Artikel bzw. den kurzen Audiobeitrag dazu eigentlich ganz großartig, auch wenn wir nicht drin vorgekommen wären.
Wieso? Wir sind doch drin vorgekommen.
Ja, wenn wir nicht drin vorgekommen wären.
Achso, wenn wir nicht
drin vorgekommen wären. Wenn wir nicht drin vorgekommen wären, hätte ich es trotzdem sinnvoll gefunden, es zu erwähnen. Und zwar gibt es von Superlevel, von Daniel Ziegener, einen Artikel oder eine Sammlung, mehr als 5 deutsche Games-Podcasts, die ihr wirklich kennen solltet. Und mit dabei sind so tolle Podcasts wie Spielgefühl, FM4 Extraleben und wir, Fritz Gamecheck und noch viele andere, Fernspieler, Hass und Spiele, Herzteile, Runaways, Echo Kraut, Polycast, Angespielt, Retro-Zirkel
und immer
noch
mehr.
Und großer noch, Gott. Und noch mehr. Aber ich habe mir das auch angehört. Er hat nämlich was ganz Tolles gemacht. Er hat so einen kurzen, wie wenn man beim Radio, früher bei Radios,
ja, kann so
man
eine, ja umschalten. Ja, genau, so eine kleine Audio-Collage aus den unterschiedlichen Podcasts.
Genau, und so hat er das gemacht und auch die Podcasts immer schön vorgestellt und ich finde, einmal nochmal vielen, vielen Dank, dass wir da erwähnt wurden. Und ich finde auch die anderen Podcasts, hat mir richtig Lust gemacht, auch in die anderen mal reinzuhören. Weil da waren so viele verschiedene auch Ansätze mit dabei. Das fand ich echt schön. Den Link dazu findet ihr, wie gesagt, in den Shownotes.
Das Lustige war, dass ich wusste, dass wir darin vorkommen, weil ich dann mit dem Daniel Ziegner vorher schon gesprochen hatte.
Ja.
Was ich allerdings nicht wusste, also ich höre ja immer die Radio Super Level Podcasts. Ich wusste allerdings nicht, dass wir auch in der Audioversion als Ausschnitt drin vorkommen. Und dann habe ich mir das so angehört. Ich habe, glaube ich, nebenbei noch irgendwann was anderes gemacht. Und dann wurde erst, ich glaube, vor uns wurde dann irgendwie FM4 Extra Leben vorgestellt. Auch, ich glaube, ohne Audioschnipsel, weil es die nicht irgendwie kontingent online gibt. Und dann kam auch dieses Radio-Rauschen und plötzlich ertönte so Musik. Ja. So Gitarrenmusik. Und ich dachte so, hä, das kenne ich doch irgendwoher. Ich dachte, Moment, das bin ja ich. Und dann kam quasi ein Ausschnitt aus unserem Podcast, aus der Episode mit Volker Morave.
Genau.
Und was spiele ich denn jetzt? Wir müssen jetzt eine Überleitung machen. Baby, 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 ich höre den Pixel-Diskurs-Podcast an und er ist sehr informativ und auch unterhaltsam und klug. Ich habe ihn abonniert auf iTunes, er kommt automatisch zu mir. Baby, Baby, Baby.
Ja, bitte.
Das Thema der Woche. Walking Simulators. Wie, Tobi, wie werden wir den Begriff wieder los?
Ja, wir waren vorhin schon bei Halloween. Es ist wie so ein Zombie, der einen verfolgt. So, oh, ich bin ein nerviger Begriff.
Ich bin darauf gestoßen, auch ein bisschen. Ich habe nochmal was. Ja. Oh, Entschuldigung. Ich habe was rausgekramt aus einem älteren Podcast von uns. Da habe ich nämlich einen Vortrag. Entschuldigung, kurz Mikro. So. Ich habe einen Vortrag erwähnt von Christian Huberts.
Ja.
Auf christianhuberts.blogspot.de/2016/08/walking-simulator.html findet ihr einen Link zu einem Vortrag von Christian Huberts über diesen Begriff Walking Simulator und über die Frage, inwiefern diese Bezeichnung zutrifft oder inwiefern wir vielleicht da neue Gedanken drüber machen. Und was meinen wir mit Walking Simulator? Vielleicht können wir das erstmal ganz kurz klarstellen. Also wir meinen so Spiele wie Gone Home, Everybody's Gone to the Rapture.
Stanley Parable.
Ja. Dear Esther.
Yep.
Firewatch.
Yep.
All solche Titel. Ja, also üblicherweise Titel, in denen aus der Ego-Perspektive eine Welt erkundet wird und über die Environmental Storytelling, ja, also so über die Erkundung der unterschiedlichen Orte und die dort platzierten Objekte eine Geschichte sich zusammensetzt. Und Christian Hubert sagt, und das finde ich eigentlich eine sehr wichtige Feststellung, vielleicht können wir damit auch anfangen, dass also bei Spielen ist es so, dass die kinetische Bewegung, die stattfindet, immer die Genredefinition ausmacht. Interessanterweise. Ja.
Hm.
Also, du hast ja normalerweise in der Literatur zum Beispiel, hast du irgendwie dann ein Drama oder du hast, was weiß ich was, einen Thriller oder sowas, ja. Du hast eine romantische Komödie, solche Dinge.
Ja.
Vielleicht auch ästhetische Aspekte, ein Film noir zum Beispiel. In Spielen hat man Shooter, weil da schießt man. Jump'n'Runs, da springt und rennt man. Und dann, wenn man es in diesem Sinne denkt, die kinetische Bewegung, dann wäre Walking Simulator vielleicht das Einzige, was sich anbietet, weil da läuft man nur.
Ja, aber also der Fokus liegt aber ja, also ja, von der Bewegung her hast du recht, da müsste man das so nennen, aber der Fokus liegt ja eigentlich weniger auf dem Laufen, sondern es liegt ja eigentlich nochmal stärker auf der Geschichte und du hast ja schon gesagt, durch die Umwelt wird die Geschichte erzählt.
Ja. Also,
auf der einen Seite würde ich hier, wie gesagt, folgen, auf der anderen Seite würde ich halt sagen, meh.
Also, ja, Walking Simulator ist natürlich doof, weil es nur, also es ist ein guter Begriff, wenn wir wirklich nur diese simulierte Bewegung bezeichnen wollen. Aber es ist ja eigentlich kein Walking Simulator. Es simuliert ja nicht das Laufen. Ja. Klar, ist rumlaufen und sich Sachen anschauen, du könntest genauso gut sagen, Looking Simulator, weil man sich Sachen anschaut.
Ja, aber Simulator meint aber ja meistens solche Spiele wie, ich war ja vorhin noch mal am Überlegen, der Landwirtschaftssimulator war es ja. Da geht es ja mehr darum, also könnte man bei den Spielen auch kritisieren, weil viel ist da gar nicht wirklich Natur- oder detailgetreu simuliert im Sinne von, ich muss erst irgendwie den Knüppel starten und so weiter, aber das ist ja auch gerade egal. Aber gehst du da eigentlich hin? Du irritierst mich total.
Entschuldigung?
Was machst du?
Ich dachte, du sprichst einfach weiter. Das merkt ja, die Zuhörer merken ja nicht, wenn ich kurz aufstehe und mir einen Bonbon nehme.
Ja, aber dann bist du plötzlich weg. Okay. So, wo war ich jetzt?
Landwirtschaftssimulator
simuliert. Genau, Landwirtschaft. Der simuliert ja, da geht es ja darum, was zu spielen, was zumindest den Anspruch hat, das zu simulieren. Und wenn du jetzt aber zum Beispiel Shelter zum Beispiel, würde ich auch noch mit dazu spielen, zu zählen. Da spielst du einen Badger, also einen Dachs, der seine kleinen Dachse irgendwo hinbringen muss. Und du machst halt auch nicht wirklich viel mehr, als hier und da mal irgendwie was einzusammeln und durch die Gegend zu laufen und halt diesen Wald zu erfahren und die Situation irgendwie mitzuspüren, wie es ist, mit den kleinen Dachsen sich zum Beispiel vor einem Habicht zu verstecken. Da könnte man auch sagen, das ist dann der Dachs-Simulator, so wie es den Goat-Simulator gibt. Aber ich finde, bei sowas wie Stanley Parable geht es nicht darum, irgendwas zu simulieren. So, du simulierst ja nicht den Arbeitsalltag einer Person im Büro, sondern es wird ja eine ganz andere Geschichte erzählt. So, und du kannst ja auch eigentlich nicht viel mehr machen, als zum Beispiel rumzulaufen und Dinge anzuklicken. Und du kannst ja dann nicht wirklich das nachspielen, was man vielleicht wirklich tun würde. Weißt du, was ich meine?
Ja, ich glaube, ich finde da diese Sache mit der Komplexität ist oft so ein Argument, das angebracht wird. Walking Simulators sind unterkomplex, weil sie keine, also die Eingabekomplexität ist einfach quasi sehr niedrigschwellig. Und Christian Huberts hat eine schöne Gegenüberstellung gemacht. Er hatte auch jemanden zitiert, dessen Namen ich jetzt vergessen habe. Er hat gesagt, wir können an diesen Walking Simulators eigentlich den Trend beobachten, dass die diegetische Arbeit der Maschine immer wichtiger wird und die Eingabekomplexität der Spieler immer geringer. Also er hat quasi gegenübergestellt, er nannte das Diegetic Operator Acts und Diegetic Machine Acts. Das sind so eine Achse. Auf der einen Seite steht quasi die Arbeit, die die Maschine leistet, und auf der anderen Seite die Arbeit, die der Spieler leistet. Ja, um quasi das Spiel zu erfahren. Und dann gibt es Sachen, die sind halt super komplex. Bloodborne zum Beispiel. Da ist die Operator Acts. Ja, sind relativ viele, relativ hoch, weil du halt viel machen musst, um Fortschritte zu machen. Bei Walking Simulators ist es anders. Das ist eher die Maschine, die alles schon so schön vorbereitet hat, und man geht quasi nur hin und frühstückt das so ab.
Ja, ist ja auch spannend.
Es ist eigentlich ein Moment der Reduktion. Ja,
weil, also woran ich mich gerade erinnert habe, beziehungsweise dran denken musste, wir waren ja bei diesem Vortrag, wo wir leider keine Aufnahme von haben, in Kassel.
Adorno-Vortrag.
Genau, da musst du mir nochmal ihren Namen sagen.
Lea.
Weiter?
Genau,
von Sock and Roll, soweit ich mich erinnere. Genau, die meinte ja zum Beispiel auch, dass es, also so ein bisschen satirisch oder kritisch hatte sie das gesagt, so, es ist ja eigentlich absurd, wenn man sich das genau überlegt, bei Videospielen trägt man ja im weitesten Sinne auch nur wieder Daten in eine Datentabelle ein, was zwar dann anders dargestellt wird, aber eigentlich ist es absurd, dass wir in unserem Arbeitsalltag zum Beispiel auch eventuell Excel-Tabellen füllen oder irgendwie anders halt mit so einer Maschine häufig arbeiten, wenn wir am Computer arbeiten, und dann nach Hause gehen und genau das Gleiche wieder tun. Und vielleicht nimmt der, in Anführungszeichen, Walking Simulator mir das viel mehr ab. Also ich bin in dem, was ich tun muss, in dem, was ich in die Maschine eingeben muss, ist es viel, viel weniger. Also das, was du gerade auch meintest, das verändert sich. Aber das ist vielleicht auch ein Bedürfnis, was man hat, dass man dann nicht so viel rumtippen muss. Du guckst kritisch, du
hast ja dagegen mal. Also ich glaube, es ist ein bisschen komplizierter, weil, also Klaus Piers sagte mal, wir spielen immer mit dem wir arbeiten. Also deshalb entwickelt sich der Computer auch immer mehr und mehr zum Spielzeug, ja, weil wir arbeiten, wenn wir viel mit dem Computer arbeiten, dann werden wir auch viel mit dem Computer spielen und unsere Spiele werden eine digitale Logik annehmen. Ich glaube aber, dass diese Sache mit den Excel-Tabellen, das hängt doch vom Genre ab. Und wenn man diese Einteilung, diese Dreigliederung von Klaus Piers übernimmt, dass man quasi sagt, wir haben einmal zeitkritische Spiele. Da geht es darum, unter Zeitdruck Bildpunkte zu synchronisieren.
Ja, aber ich glaube, du hast mich nicht verstanden. Also die Excel-Tabelle ist was im Hintergrund abläuft. Also du magst zwar dann...
Ja, aber die findet nur bei einem Genre statt. Und nämlich bei Strategie-Sachen. Bei Sachen, wo du sozusagen Werte hast, ja, also Werte unterschiedlichster Art, ja, und du musst sie quasi in eine Balance bringen.
Ja.
Oder möglichst optimieren, steigern. Das wäre sozusagen das zweite Genre. Und das dritte Genre wäre das Adventure-Genre, bei dem du sozusagen einen vorgefertigten Raum, der da ist, erkundest oder im Sinne von Rätseln eine Kette von Ereignissen, die vorgefertigt ist seitens der Entwickler, nachvollziehst, indem du Objekte neu anordnest und sowas ja Rätsel löst eben.
Ja, im weitesten Sinne gibst du trotzdem nach wie vor, gibst du dem PC oder der Konsole einen Input, einen bestimmten Wert. Das mag dann benutze Pfeile auf Idol, also Wert 223, der ist dem Item zugeordnet, auf Wert 248, das ist das Idol in Monkey Island, und dann bekommst du die richtige Antwort. Also im weitesten Sinne ist es bei jedem Spiel vorhanden, weil das funktioniert immer alles mit Einsen und Nullen.
Ja, ich würde...
Und mit Werte abfragen.
Also ich würde sagen, dass das...
Weil
das,
sonst würdest du keine... Also das ist ja logisch aufgebaut. Du hast A, dann B,
dann kriegst du
die Konklusion, dass der Gegner tot ist, dass
das
Spiel erfolgreich beendet ist.
Aber ich würde sagen, dass das... Also das stimmt natürlich. Das ist einfach medienontologisch so gegeben. Aber die Sache mit der Excel-Tabelle, finde ich, ist dann halt in manchen Spielen, wo man sozusagen wirklich Werte verhandelt, viel prävalenter als in zum Beispiel einem Shooter, wo es darum geht, um Reaktionsgeschwindigkeit. Bei Pac-Man kann man natürlich auch sagen, da ist irgendwo im Hintergrund also eine...
Du meinst jetzt gesellschaftliche Werte?
Nein, ich meine Excel-Werte, also.
Nein, weil du gerade was von Werte...
Werten verhandeln, ja.
Also ja, Werte verhandeln.
Ja, aber ich meine jetzt also Werte im Sinne von Nullen und Einsen,
okay,
und Attribute und sowas, ja?
Ja.
Oder logische Prädikate, wenn du so willst. aber wenn ich jetzt Pac-Man spiele,
dann steht das weiter im Hintergrund.
Genau. Und da würde ich halt sagen, da ist es was anderes. Also ich glaube, wir können das vielleicht nicht als Universalerklärung nehmen.
Das Spielgefühl ist ein anderes, die Mechanik ist die gleiche.
Ja, aber in einem sehr sie ist da viel deutlicher abstrahiert sozusagen.
Ja, klar.
Also das Interface ist dicker zwischen der Logik, der technischen Logik und den spielerischen Eingaben ist das Interface dicker.
Ja, es gibt zum Beispiel auch ein Spiel, das nennt sich, ich glaube, Uplink. Uplink dürfte richtig sein. Das ist ein Spiel, da spielt man einen Hacker und da muss man tatsächlich IP-Adressen und so weiter eingeben. Da hast du das tatsächlich ganz nah, dass du bestimmte Werte erfüllen musst oder solche Sachen.
Ja, auch Strategiespiele.
Oder Strategiespiele, wo du halt irgendwie 100 Gold sammeln musst und so weiter, wo du das nochmal viel näher hast. Also da würde ich mich, glaube ich, dann auf dich einlassen und sagen, das Spielgefühl, was ich habe als Spieler, ist ein anderes, aber ich glaube, das, was Lea meinte, war ja dieses Absurde. Das Spiel zeigt uns eine andere Oberfläche, zum Beispiel bei World of Warcraft oder so, in bunt und mit irgendwie Kooperation mit anderen Spielen und so weiter, aber eigentlich in dem, was dahinter liegt, das, was der Spieler, Spielerin nicht sieht, ist am Ende aber doch wieder eine Maschine, die bestimmte Werte abfragt, also keine gesellschaftlichen Werte, sondern tatsächlich Zahlen.
Technische Werte,
und ich bin in dem Moment bin ich gar nicht so sehr oder vielleicht doch, aber ist die Frage, wer ist da eigentlich Subjekt und wer ist Objekt? Wer bekommt eigentlich was geliefert? Bekomme ich wirklich was geliefert an Spielerfahrung, an Spielspaß? Oder bin ich eigentlich Teil der Maschine und gebe quasi Sachen ein? Genauso wie, also bei Marx ist es schon bei der Industrialisierung, kritisiert er schon, dass die Arbeit, das Instrument, ist vorher halt irgendwie der Hammer. Und ich bin derjenige, der den Hammer schwingt. Und bei diesen großen Maschinen bist du dann quasi nur noch ein Teil, ein Zahnrädchen. Marx sieht ja dann auch, glaube ich, langsam so die Anfänge vom Fordismus mit Fließbändern und so weiter. Bist du nur noch selber, du wirst Teil der Maschine. Und genau da könnte man halt nochmal weiter fragen, wie hat sich das weiterentwickelt? Und gerade auch mit der Geschichte von VR, da könnte man auch.
Ja, aber bevor wir jetzt auf VR kommen, also ich glaube, ich würde dir schon zustimmen bei der Feststellung.
Ich will
da
auch gar nicht weitersprechen. Ich will nur als Hint.
Ja, mal weiterdenken. Ich würde dir schon zustimmen, dass dass Spiele, gerade digitale Spiele, sind Arbeit in Bunt. Ja? Da würde Adorno würde das wahrscheinlich genauso sehen. Und ja, würde auch sagen,
das ist super anstrengend.
Es ist halt die Wiederholung einfach nur im Prinzip der produktiven Logik in der Freizeit quasi. Jetzt ist es aber so, Walking Simulators kommen jetzt daher und entfernen alle Spielelemente, die im Grunde überflüssig sind für das Erzählen der Geschichte.
Und Arbeit.
Alles fällt weg.
Ja.
Alles fällt weg. Diese Verhandlung der, also, oder, ne, Verhandlung der Werte, ich finde, aber diese Technizität, diese technische Bindung wird etwas reduziert, wenngleich sie nie weg sein kann, weil auch in Gone Home du natürlich in der Situation bist, dass du irgendwie Schlüssel finden musst, dass du, wenn du den und dieses und jenes irgendwie Event getriggert hast, dann kann das und das passieren. Aber es wird ganz stark reduziert. Und was bleibt übrig? Die Erkundung, das Rumlaufen, Dinge anschauen, das Erfahren der Geschichte. Es ist ein Prozess, der übrig bleibt, der viel schwieriger in technische Terminologie zu fassen ist, oder in kinetische Terminologie. Weil das Rumlaufen ist ja nicht das, was ich spiele ja nicht das Spiel, um einfach nur rumzulaufen,
nee. Sondern
ich will ja irgendeine Erfahrung machen. Da ist es ist halt auch dann immer, je nachdem, wie hoch dieser Abstraktionsgrad ist, schwieriger zu erklären. Sowas wie Proteus zum Beispiel. Kennst du das?
Proteus? Ich glaub nicht.
Das ist sozusagen, hat auch zusätzlich noch eine ganz abstrahierte Optik. Oft ist es ja so Sachen wie Gone Home, Everybody's Gone to the Rapture, Firewatch und so, die haben eine sehr ausgestaltete Welt. Bei Proteus ist es alles viel abstrakter, sehr pixeliger Look. Gibt es auf der PS Vita und weiß ich nicht genau, wo noch. Ich habe es auf der PS Vita gespielt. Und man läuft dort eine Weile herum, es gibt keine richtige Geschichte und manche Leute würden es als irgendwie Bildschirmschoner im Prinzip bezeichnen. Man kann irgendwie in so einen Steinkreis gehen und dann weht da so ein bisschen Wind und irgendwie ändert sich die Jahreszeit so ein bisschen und irgendwann ist einfach vorbei. Und das kann einfach, ich habe jetzt heute erst, ich glaube, wer war denn das, der das geschrieben hat? Weiß nicht, ob das auch sogar, könnte sogar Daniel Ziegner auch von Superlevel gewesen sein, dass er bei Proteus geweint hat. Weil das halt auch so eine intensive Erfahrung sein. Also wir können also nicht sagen, diese kinetische Bewegung reicht zur Bezeichnung nicht aus. Walking Simulator ist eigentlich ein Begriff, der oft herablassend verwendet wird. Ich habe Alexander Hens auch mal gefragt, weil er ist ja auch ein großer Fan dieser Titel, nach seiner Meinung. Und er sagte, an sich findet er den Begriff nicht schlimm, aber er findet es nervig, dass er häufig herablassend verwendet wird. Da läuft man ja nur rum. Ist überhaupt kein Spiel. Kann man vielleicht auch fragen. Wollen wir bei Walking Simulators von einem Spiel sprechen? Habe ich gefunden. Entschuldigung, kurzer Verweis noch. Escapistmagazine.com. Link findet ihr wie immer in den Shownotes. Da ist ein Foreneintrag, zu dem jede Menge Leute ihre Meinung preisgegeben haben. Sind Walking Simulators Spiele?
Ich habe mich gerade schon gefragt, ob der Begriff, also weil du meintest, er ist zum Beispiel ein großer Fan von solchen Titeln und er findet den Begriff auch nicht schlimm. Ich glaube, der Begriff ist auch gar nicht so wichtig. So. Also wenn man das spielen will, dann spielt man diese Spiele. Und ich glaube, bei diesen Spielen geht es auch weniger darum, irgendwie vor seinen Freunden damit zu erzählen, was man für einen tollen Score oder welches tolle Level man gerade irgendwie hat. So
gibt's
wie,
ja nicht.
Genau, gibt es ja nicht.
Keine Level.
Also es ist vielleicht auch nochmal eine privatere Erfahrung. Dann kann man vielleicht auch nochmal eher von der Narration erzählen. Und dann werden die Menschen, die an der Narration Interesse haben, auch wahrscheinlich eher an der Narration ihren Fokus haben und nicht sagen, oh, du spielst ja einen Walking Simulator, das ist ja gar kein richtiges Spiel. Da ist vielleicht auch so ein bisschen unterschwellig diese Frage nach, wer kann im Spiel was für welche Sachen leisten? Also, weil es gibt hier keine Scores. Wer hat Interesse an so einem Spiel? Also, man kann sich damit halt nicht profilieren, sondern es geht rein um die private Erfahrung ja teilweise auch. So das erfahre ich dann auch einfach vielleicht für mich. Aber es wäre ja schon schön, wenn man über das Spiel oder diese Spiele oder diese Titel redet, dass man dann einen schöneren Begriff hat, der diesen Titeln auch gerecht wird. Also ich glaube, da ist das große Problem dann auch mit diesem Titel. Das ist das
einen Sammelbegriff bräuchte man halt, ne?
Man bräuchte einen Sammelbegriff und es bräuchte einen Titel, der mehr auf den, blödes Wort, aber Mehrwert oder halt auf dem Gehalt, finde ich besser als Mehrwert, Gehalt dieser Spiele verweist.
Oder man geht weg von der kinetischen Bewegung. Also es wäre ja quasi das.
Genau.
Geht weg von der kinetischen Bewegung, dann könnte man quasi sagen, ist eine Tragödie.
Ja.
Oder ist ein Drama.
Ja, absolut. Also ich.
Ist vielleicht keine schlechte Idee,
ne? Ich habe auch letztens noch darüber nachgedacht, ich muss immer noch mal nachgucken, wer das gesagt hat, aber irgendwer, hatte ich letztens gelesen, meinte, Videospiele sind viel mehr Sport. So, als wie zum Beispiel. Also Sport ist auch ein Teil von Kultur, aber unter Kultur verstehen wir ja meistens Theater, Film, Bücher und so weiter. Also
ach, Sport und Spiele auch.
Genau, Sport ja auch und Spiele. Aber es wurde halt gesagt, dass die meisten Spiele oder Spiele an sich eher in die Richtung halt von Fußball und so weiter gehen, weil viel mit dem Wettbewerb und so weiter. Und ich habe letztens zufällig eine Folge Gronkh geguckt, beziehungsweise nicht geguckt, aber meine Freundin hat das geguckt und die haben Dead by Daylight gespielt im Teammodus. Und als ich das gesehen habe, war das schon so, okay, das ist schon sehr eher wie Leute halt irgendwie fangen spielen oder halt irgendwie ein Footballspiel spielen, als jetzt weniger das so wie ich spiele. Also vielmehr irgendwie auf die Narration achte und es mir darum geht, irgendwie was, eine Geschichte zu erleben, anstatt halt irgendwie so einen sportlichen Wettbewerb zu haben. Aber ich glaube, wenn man auch von diesem Fokus wegkommt und halt mehr auf, also weil zum Beispiel beim Theater spreche ich ja auch nicht vom Sitting Simulator, da ist ja auch nicht der Fokus auf das, was tue ich eigentlich, nämlich auf einem Stuhl sitzen und gucken. Da könnte man, also in meisten Fällen, gibt ja auch andere Theaterstücke, dass man da von wegkommt und tatsächlich nicht sagt, okay, was mache ich da? Ich laufe durch die Gegend, sondern was wird da eigentlich erzählt? Worum geht es eigentlich? Und dann könnte man tatsächlich sagen, das ist ein Spiel im Bereich Tragödie, Drama und so weiter.
Das wäre ganz interessant, ne? Da müsste man ganz viele, also es wäre halt eine andere Ebene der Beschreibung von Spielen. Man könnte das wahrscheinlich wahrscheinlich macht es genau dann eben Sinn, wenn die kinetische Bewegung sich nicht mehr zur Beschreibung des Titels eignet, wie das eben bei den sogenannten Walking Simulators der Fall ist. Bei einem Shooter ist es halt auch einfach so, der Fokus liegt oft darauf, irgendwelche Sachen abzuschießen und das ist dann auch okay.
Ja, aber du könntest ja aber auch, also müsstest ja jetzt nicht nur für dieses Genre einen neuen Begriff fassen, sondern du könntest allgemein auch im Kontext der Frage nach, verstehen wir Videospiele als Kunst oder halt irgendwie mehr auf der Vermittlungsebene, dann könntest du einfach sagen, Battlefield ist ein, also wird ja auch als Actionspiel bezeichnet. Genauso wie ich von Actionfilmen. Das ist ähnlich wie beim Actionfilm, der inhaltliche Gehalt ist halt nicht relativ groß, sondern der Fokus liegt auf Schießen, auf Explosionen und so weiter, wie halt bei einem Stirb langsam, James Bond oder was auch immer. Da geht es hauptsächlich um die Action, um die Effekte. Und bei solchen Spielen wie zum Beispiel Final Fantasy könnte man vom epischen Drama sprechen in drei Teilen. Und
ja,
also, weißt du, was ich meine?
Ja, das, ich weiß, was du meinst, aber ich glaube, dass es schon so ist, man kann das vielleicht daran festmachen, wie viel oder wie sehr welcher Aspekt bei einem Spiel im Vordergrund steht. So ist es so, dass bei Battlefield, ja, ist vielleicht auch irgendwie mal ein Kriegsdrama oder ein Kriegsspektakel oder was auch immer, ne? Aber ich glaube, da ist die sozusagen die von der Hierarchie die Bezeichnung Shooter noch weiter oben, weil das Schießen und das Gefühl des Schießens überhaupt auch im kompetitiven Multiplayer-Modus den Fokus des Spiels darstellt, wohingegen bei einem Walking Simulator das Herumlaufen nicht im Fokus steht. Das heißt also, man müsste eigentlich dann die Hierarchie sozusagen der Bezeichnung ändern und man könnte sagen, was ist Gone Home? Gone Home ist sozusagen ein Coming-of-Age-Drama und dann könnte man quasi, wenn man dann weiterfragt und sagt, macht man denn da? Dann könnte man sagen, das ist ein Erkundungsspiel oder, you know? Man könnte im Zweifelsfall auch Walking Simulator finde ich eh schwierig. Es ist kein Simulator. Es ist einfach kein Simulator. Es ist ein First-Person-Exploration-Game.
Ja, das klingt doch gut.
Haben wir eine Lösung gefunden, ne?
Einen ersten Arbeitsbegriff.
Okay, gut. Machen wir es so wissenschaftlich-diplomatisch. Wir haben einen ersten Arbeitsbegriff.
Ihr dürft gerne weiter mit uns nachdenken, indem ihr uns auf Twitter und so weiter schreibt oder eure eigenen Thesen in Form eines kleinen Essays bei uns einreichen. Nein, Quatsch. Aber ich glaube, darüber kann man auch gerne weiter diskutieren. Aber ich glaube, wir haben schon ein paar ganz nette Punkte gefunden.
Das Pixel-Diskurs-Quiz.
Yay.
Die Fragen zu unserem Quiz kommen heute von Hans Sprungfeld. Der Name ist der Redaktion bekannt. Es ist ein Pseudonym. Und zwar, es gibt jetzt noch mehr von Hans im Laufe dieser Episode, also des Endes dieser Episode. Aber zunächst mal das Quiz. Bist du bereit, Tobi?
Ich bin bereit.
Bom, bom, bom.
Bist du bereit?
Bom, bom, bom. Ich bin bereit geboren.
Quatsch.
Was hat sich das Entwicklerstudio Rocksteady für das 2009 erschienene Batman Arkham Asylum einfallen lassen, um Raubkopierern den Spaß zu verderben? Das ist geil.
Tut mir leid, als du Rocksteady sagtest, war ich schon bei The Raconteurs und bei der Platte Rocksteady. Sehr gute Platte. Keine Ahnung. Aber, Fun Fact, wusstest du...
Was lenkt der ab?
Was denn, wir sind doch schon beim Quiz. Wir waren heute so schön entspannt akademisch. Also,
ja, und jetzt mal Fun Fact.
Ja. Nein, im Vergleich zu letzte Woche.
Was ist denn der Fun Fact?
Waren wir so aggressiv. der Fun Fact, wusstest du das? Die Farbe der PlayStation 1 CDs, die waren nämlich ja schwarz, auch ein Schutz gegen Raubkopien waren.
Nee, das wusste ich nicht.
Ja, das hab ich nämlich letztens erst erfahren. Ich wusste das nämlich früher auch immer. Ha, guck mal, da drüben ist eine PlayStation 1 CD, ist ja schwarz. Von hinten, wenn ich die gesucht habe, unter meinen ganzen anderen CDs. Und zwar, wenn dir nämlich jemand anders da eine CD gebrannt hat und gesagt hat, hey, hier, willst du mal Tony Hawk Pro Skater 1 spielen auf der PlayStation 1? Ich weiß auch gar nicht, ob es funktioniert hätte.
Dann brauchte man einen Chip, dann konnte man das machen, glaube ich.
Genau, da brauchtest du einen Chip, aber wenn dir jemand sowas andrehen wollte, konntest du direkt sagen, du, die CD ist gar nicht schwarz, eingefärbt, das ist kein Originalspiel, willst du mich verarschen?
Also, aber früher gab es ja diese Technik, dass man irgendwelche Sachen beigelegt hat, mit denen man irgendwie dann einen gewissen Code oder sowas erst identifizieren musste, um das Spiel spielen zu können, sodass man das Spiel nur mit dieser Beilage verwenden konnte, also als Schutz vor Raubkopien. Mittlerweile ist es, glaube ich, sehr gängig. Ich habe Arkham Asylum nicht gespielt, aber ich könnte es mir gut vorstellen, weil es andere Titel auch gemacht haben, dass gewisse essentielle Features fehlen, wenn das Spiel erkennt, dass es eine gecrackte Version ist. So konnte man in, ich glaube, Far Cry gab es irgendwie nicht diese Fluggeräte, die aber irgendwie eigentlich einen total großen Reiz des Spiels ausmachen. Also ich sag mal, irgendwie Batman, also ihm hat irgendwie ein essentielles Gadget gefehlt. Oder er konnte nicht schweben oder fliegen oder gleiten.
Ich sage, du hast recht. Und zwar ist das Spiel als solches auf der CD, aber du musst noch kurz, wenn du das Spiel installierst, eine winzige Datei runterladen und die ist Batman.
Hä?
Na, der Sprite von Batman, also die Figur Batman ist einfach nicht existent, sondern muss erst online runtergeladen werden.
Nein. Das glaube ich nicht. Das wäre also ja das total, das wäre total umständlich. Nein, ich glaube schon.
Das wäre auch scheiße, wenn die Leute keinen Online-Zugang haben.
Ja, ich glaube, du kannst das schon spielen, auch wenn es eine gecrackte Version ist, aber halt ein essentielles Feature fehlt.
Ja, deswegen hätte ich halt gedacht, das essentielle Feature ist Batman. Aber das...
Meinst du, es ist stattdessen irgendwie Goofy? Oder?
Nein, aber dass du das Spiel erst irgendwie online...
Ist Robin!
Robin Arkham Asylum! Nein, dass du erst irgendwas... Also, dass das Spiel erst online erkannt werden muss und dann ja sagt, ah, okay, du bist eine richtige Version und hier ist Batman.
Ja, aber so ist es bei Assassin's Creed doch auch, ne? Haben die nicht auch dieses Online-Dings irgendwie eine Weile gehabt? Weiß nicht, ob sie es mittlerweile immer noch haben. Wo du dich irgendwie erst bei Uplay irgendwas und so. Ja. Und dann ansonsten. Egal, ich schau mal auf die Antwort, ja?
Guck mal auf die Antwort.
Antwort. Batman konnte nicht gleiten, was das Weiterkommen im Spiel ab einem gewissen Punkt unmöglich gemacht hat.
Sehr gut.
Yay! Ich bin ein bisschen, ja, ich habe ein bisschen Angst, weil also Hans versteht sich ja als Künstler durch und durch. Und ich weiß nicht, was da jetzt noch kommt.
Nummer 2.
Ba-bom, bom, ba-bom, bom. Wie oft sagte der von Stefan so sehr geliebte David Cage
ja, super. Ich bin raus.
Während seiner E3-Präsentation 2013 das Wort Emotions oder emotional?
Was? Was ist das für eine leichte das ist, Frage?
Darüber, hallo, so, wie oft sagte er das?
Hast du es gezählt?
Also, das ist, da haben wir nämlich damals, ich habe ja quasi mit Hans zusammengearbeitet für eine Weile an einem Games-Magazin. Und ich weiß noch, dass wir damals ganz viel drüber diskutiert haben, weil er David Cage nämlich verachtet und ich ihn total toll fand. Und wie oft sagte er das Wort. Also ich weiß, da war so eine Präsentation hinter ihm, ne, bei der E3-Konferenz, und da glühten die Worte immer so auf und das Wort Emotion stand schon oft im Mittelpunkt, muss ich sagen. Wie oft? Ich würde sagen, lass es eine Redezeit von vielleicht 4 bis 6 Minuten gewesen sein. Und innerhalb dessen würde ich sagen, gut, wenn man emotional auch mitzählt, dann vielleicht, ich tippe 24 Mal. 24 Mal.
Keine Ahnung, ich habe es nicht gesehen.
Ach ja, das geht ja, die Antwort. 11 Mal in 5 Minuten und 14 Sekunden. Das sind über 2 Emotionen pro Minute.
Ja.
Dadurch können wir auch die uralte Frage beantworten, wie viel Emotionen Menschen sind.
Was?
Wenn Videospiele Emotionen sind und Emotionen sind Polygone, bedeutet das, dass David Cage höchstwahrscheinlich aus 2 Polygonen besteht. Also, ich lag leider falsch, deshalb wollte ich das als falsche Antwort. Oh, das war schlecht schon.
Wenn er nur aus 2 Polygonen besteht, dann ist er doch nur 2 Dreiecke. Vielleicht noch mit Augen.
Frage Nummer 3. Bom, 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 bom. Level ja. Console Peasant. Der Kuchen ist eine Lüge.
Das Cake is a lie.
Wissen wir inzwischen alle.
Aus Portal.
Wie aber heißt die Frau, Kleiders. Die sich... Darf ich die Frage zu Ende stellen? Bei mir wird Millionär wärst du jetzt schon raus. Wie aber heißt die Frau, die sich diese Lüge hat einfallen lassen und deren Persönlichkeit den Roboter Gladys aus der Portal-Spielreihe bewohnt? Wie heißt die Persönlichkeit, die den Roboter Gladys bewohnt? Hast du keine Ahnung? Hast du es nicht gespielt?
Nö.
Ach, Tobi. Ich sage, okay, dann müssen wir jetzt raten. Vielleicht irgendwie.
Hast du es auch nicht gespielt?
Nein.
Ach, Stefan.
Häufig verwendete amerikanische Frauennamen. Catherine, sag ich. Hast du auch einen?
Häufig. Joanna.
Joanna.
Keine Ahnung.
Okay. Coraline.
Ja.
Didi. Achso, warte. In dem Song während der Credits von Portal 2 wird noch einmal darauf hingewiesen. Bitte versuchen vorzusingen.
Ach du Scheiße.
Ich kann aber die Melodie überhaupt nicht.
Ich auch nicht.
She was a lot like you, maybe not quite as heavy. Now little Caroline is in here too. One day they woke me up, so I could live forever. Schön. Mit einer Beleidigung mit drin. Bom, 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 bom. Was ist der Unterschied zwischen einer Ente?
Was?
Aus welcher Videospielverfilmung stammt diese völlig sinnfreie Frage? Und wer hat den Film gedreht? Was ist der Unterschied zwischen einer Ente? Tobi. Videospielverfilmung. Also ich kenne das Zitat, was ist der Unterschied zwischen einer Ente? Aber ich weiß nicht, woher es kommt. Ich würde mal sagen, da es so sinnfrei ist, tippe ich jetzt mal irgendwas mit, ja, vielleicht, also, keine Ahnung, lass es Uwe Boll gewesen sein und irgendeine Postal-Verfilmung. Keine Ahnung. Ich weiß es wirklich nicht. Hast du einen Tipp?
Max Payne.
Ach komm schon.
Nee, also Far Cry mit Til Schweiger.
Auch Uwe Boll quasi.
Ja.
Antwort. Postal, ja. Der Film von dem berüchtigten Regisseur Uwe Boll, der nun angekündigt hat, keine Filme mehr zu drehen. Wohl der einzige gute Film, den er je gemacht hat, weil sein trashiger Stil endlich mal zu dem Spiel passt. Immer noch eine bessere Story als Beyond Two Souls. Ja, stimmt wahrscheinlich.
Naja.
Ich habe den Film nicht gesehen, keine Ahnung. Ich hab
Beyond Two Souls gespielt.
Ja, aber das war wirklich nicht so stark. Also, muss man schon sagen. Also, ich hab eine große Liebe zu David Cage. Aber Beyond Two Souls hat mich enttäuscht. Mal schauen, wie Detroit wird. Bom, 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 bom. Aus welchen drei Zutaten besteht laut Payday 2 Crystal Meth? Crystal Meth. Aus welchen drei Zutaten? Also ich sag Glasscherben. Das habe ich mal gehört, dass das. Ich weiß nicht, ob das tatsächlich stimmt, aber ich habe mal gehört, dass in Crystal Meth so Glas, Glas drin ist. Das stimmt nicht?
Nein.
Aber das ist das nicht der Grund, warum es Crystal heißt?
Nein. Das ist. Also ich bin mir relativ sicher, dass sie bei.
Du bist doch da drin in der Szene.
Tschüss. Nächste Woche begrüßt ihn sie mit Stefan Simon, ein
BKA-Mitarbeiter,
Co-Host ihrer Wahl.
Nee, was? Erklär mal.
Also ich bin mir relativ sicher, dass bei Breaking Bad das tatsächlich relativ, ich will mal naturgetreu sagen, originalgetreu, das ist das Wort, dankeschön, originalgetreu dargestellt wird und in Breaking Bad erklären sie zumindest, dass Crystal daher kommt, dass es ein Kristall ist. Also das ist eine Flüssigkeit und die wird kristallin und dann kannst du einzelne Crystal-Kristalle quasi rausbrechen. Und deswegen hast du diese kleinen, viele Kristalle, die dann aber wiederum, ich glaube, erhitzt werden müssen oder so. Also genau, die raucht man, glaube ich, oder man kann es auch irgendwie, also das weiß ich dann nicht mehr. Aber also, man kann es auf jeden Fall rauchen, das haben sie in einer Szene mal dargestellt.
Aus welchen drei Zutaten?
Aber die drei Zutaten ist, also, ich wusste es mal, wie gesagt.
Also wenn es Payday 2 ist.
Ja, aber ich glaube, dass sie bei Payday, ich glaube, dass sie bei Payday 2 nicht die,
deshalb sage ich jetzt, aus
Originalformel haben.
Ich sage jetzt aus Glasscherben, einer geriebenen Pistolenkugel und Cola. Jo. Legitim? Antwort. Oh, ist doch ein bisschen. Gut, okay. Ich hab's jetzt so absurd. So absurd ist es jetzt doch nicht. Antwort. Chlor, Wasserstoff, Salzsäure, Ätznatron. Das war ja mal daneben gegriffen. Ich wusste gar nicht, dass das Spiel doch ernster ist, als ich dachte. Habe ich nie gespielt. Bom, 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 bom. Oh Gott. Hans ist ja so ein Gameboy-Musiker. Und die letzte Frage lautet.
Ja.
Mit welcher Geschwindigkeit ist der Prozessor des originalen Gameboy von 1998 getaktet? Zum Vergleich. Ein halbwegs moderner Computerprozessor läuft mit etwa 4x 3500 bis 4000 Megahertz. Ein halbwegs moderner Computerprozessor läuft mit etwa 4x 3500 bis 4000 Megahertz. Moderner, ja.
Ich sag zwischen 125 und 200 Megahertz. Wobei 200 Megahertz schon echt viel ist, weil ich glaube, ich hatte damals einen Computer, der hatte 400 Megahertz, dementsprechend eher 125, wenn nicht sogar nur 80 bis 100. Also relativ wenig. Es muss ja auch nicht viel darstellen.
Antwort. 4,194304 Megahertz. Aber 4 Megahertz würde ich auch gelten lassen. In der Chip-Musik-Szene werden gerne mal Half-Clock-Oszillatoren oder sogar variable CPU-Clocks verwendet, um den Pitch zu beeinflussen. Vielen Dank, lieber Hans, für diesen kleinen Einblick in die Musik, in die Chiptune-Kompositions-
Doch so wenig. Musik.
4 Megahertz, ist nicht viel.
Wie gesagt, 125 kam mir schon sehr viel vor, deswegen dachte ich eher so an 80. Aber es reicht ja auch, wie gesagt.
Veranstaltungshinweis. Hans hat mich darum gebeten, auf eine Veranstaltung hinzuweisen. Und das mache ich natürlich gerne. Es geht um ein Festival. Chip Hits the Fan 2016. Festival für Gameboy-Sounds und 8-Bit-Kultur. Am 11.11.2016. Karnevalsbeginn. Ab 21 Uhr im Künstlerhaus, im Kunstkulturquartier in Nürnberg. Ihr findet weitere Informationen auf facebook.com/chiphitsthefan. Tobi.
Ja.
Wie dir sicher bewusst ist, endet jede Episode des Pixel-Diskurs-Podcasts in einem Song der Woche. Ihr könnt mir eine Audiodatei schicken, liebe Zuhörerinnen und Zuhörer. Ihr könnt mir einen Link schicken an simon@pixeldiskurs.de mit Musik. Ihr werdet dann gespielt, promoted und bekommt ein kleines Videospiel im Austausch.
Get the fame, get the key.
Dieses Mal gibt's noch ein bisschen mehr von Hans.
Yay.
Nämlich von Krachwalze. Ein Song ihres bislang unveröffentlichten nächsten Albums. Ich weiß nicht, die machen irgendwie alle 2 Wochen ein neues Album. Und der Titel lautet, also von dem Stück, mit vollem Mund über Hunger klagen. Viel Spaß damit und vielen Dank fürs Zuhören. Ihr hört uns jede Woche Sonntag auf pixeldiskurs.de, iTunes und sämtlichen Podcast-Services. Liked unsere Facebook-Seite, folgt uns auf Twitter. @pixeldiskurs, @StephanSimond, @TobiasKloes.
Klös, aber mit OE.
Lasst uns Kommentare und Feedback da. Und ich würde sagen, wir hören uns nächste Woche wieder, wa? Tobi, mach's gut, ich geh jetzt.
Tschüss. Stefan, du hast noch was vergessen.
Was? Was hab ich vergessen?
Du hast was vergessen. Und zwar haben sich wahrscheinlich alle schon... wahrscheinlich haben sich alle schon gewundert. Wir haben letzte Woche so vollmundig angekündigt, dass wir nach Kassel fahren. Und zwar einen Veranstaltungshinweis.
Ach so.
Ja, ist ja nicht so wichtig.
Ach so. Nee, machen wir nächste Woche. Nicht nächste Woche. Ende November.
Ja. 24. November 2016.
Richtig. Kündigen wir dann aber nochmal an.
Ach so, wir laufen gar nicht mehr.
Doch, wir laufen schon noch. Ich wollte eigentlich gerade gehen.
Lass uns mich doch jetzt ankündigen.
Nee, wir kündigen das ja immer die Woche vorher an.
Ja, okay, wir kündigen es an, aber
also die Veranstaltung nicht
da. Es ist ausgefallen.
Genau, ist aufgefallen. Jochen Gebauer war krank.
Ja.
Hoffentlich wieder gesund mittlerweile.
Ja.
Okay.
Schön.
So, dann gehe ich jetzt.
Ah, es wird Zeit.
Zu Hause habe ich jede Menge CDs mit konsumkritischer Musik. Die hört sich erst richtig gut an auf meiner High-End Hi-Fi-Anlage. Die hab ich nur dafür. gekauft. So sehr liebe ich die Konsumkritik. Ich werde grün, weil ich bin für die Natur. Bin meine Zweitstimme FDP. Ich will ja auch Steuern sparen. Der Staat darf sich nicht überall einmischen. Fuck the system, ACAB. Vor allen Dingen nicht ins Bankgeheimnis. Da bin ich stur. Klare Futures sind willkommen. Und kein Mensch ist illegal. Nazis gehen euch gar nicht klar. Ihr solltet da leben, wo es ihm gefällt. Aber dann doch bitte in ein Wandern Viertel. Ich hab mir gerade eine schöne Wohnung gekauft. Ein Salzcafé aufgemacht. Laktose und glutenfreie Soja, Latte ist meine Spezialität. Deshalb bin ich auch in meinem Stadtteil engagiert. Klar! Ich will Vielfalt, aber ich will auch nicht, dass er verfällt. Und neulich hab ich Kabarett im Fernsehen geguckt. Da die Witze über unsere Konsumgesellschaft gemacht. Aber im Rotwein hört der Spaß auf.